Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am Sonntag vor einer Woche kam es in Griechenland bei den Parlamentswahlen zu einem überwältigenden Wahlsieg für den amtierenden Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. Die griechische Presse schrieb gar von einem politischen Erdbeben im Land. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christos Katsioulis gesprochen, der lange für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Griechenland war und ihn zunächst um eine Erklärung gebeten. Es wird in Griechenland nochmal gewählt. Wie kommt das?
Das ist relativ einfach. Die aktuelle Regierungspartei von Mitsotakis verspricht sich von einem zweiten Wahlgang eine klare Mehrheit, weil sich das Wahlrecht noch einmal ändert. Wahlrechtsänderungen gelten in Griechenland immer erst bei der übernächsten Wahl und bei der jetzt anstehenden Urnengang wird die stärkste Partei 50 Bonussitze bekommen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass die Nea Dimokratia und Mitsotakis 146 von 300 Stimmen im Parlament aktuell haben, werden sie in einem zweiten Wahlkampf mit dem etwa gleichen Ergebnis deutlich über der Mehrheit liegen und damit alleine regieren können.
Und das Ergebnis vom Sonntag vor einer Woche nochmal rekapituliert. Mitsotakis regierende Mitte-Rechts-Partei Neue Demokratie gewann die Wahl mit 40,8% und ihre Hauptgegnerin, die Linkspartei Syriza, um den Vorsitzenden Alexis Tsipras, die stürzte auf 20% ab. Das ist gewertet worden als konservative Wende in Griechenland. Konservative Wende, was heißt das?
Der Begriff der konservativen Wende wird sicherlich hier auch politisch eingesetzt, um auch von interessierter Seite deutlich zu machen, dass jetzt eine neue Ära der Nea Dimokratia begonnen hat, also der Partei von Mitsotakis, und sie die nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, in Griechenland prägen kann, ähnlich wie das möglicherweise die PASOK in den 80ern getan hat. Aus meiner Sicht ist das noch keine konservative Wende, sondern es ist eher die Wende aus der Krise. Sprich, für Griechenland und für viele Griechinnen und Griechen war bei dieser Wahl entscheidend, wir verabschieden uns von der Ära der Eurokrise, von der Zeit, als das Land unter strengster Kontrolle der Europäischen Union war, als man sozusagen das schwarze Schaf in der Europäischen Union war. Und jetzt gehen wir sozusagen in neue Zeiten und lassen diese Krise hinter uns. Das wäre aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Hier können wir von einer Wende reden. Ob es eine konservative Wende sein wird, das sehen wir vermutlich dann erst bei den übernächsten Wahlen in 4 Jahren.
In der Tat hat ja bis zum August des vergangenen Jahres die EU-Kommission die Finanzen und die Haushaltsführung des Landes überwacht. Nach 12 Jahren ist das nun zu Ende gegangen. Und das wird auch in Griechenland als Erleichterung gesehen, also als Weg hin, ja, zu einer Normalität.
Es wird als Schritt in die Normalität wahrgenommen. Die soziale Situation ist immer noch für viele Menschen prekär und schwierig. Aber es gibt sozusagen jetzt den Blick nach vorne und man hat das Gefühl, man ist nicht mehr in dem strengen Korsett der EU. Man ist nicht mehr in dem Sinne ein Programmland, sondern man ist jetzt wieder ein normales Land, genau wie alle anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und kann sich in dem Sinne auch wieder an allen Auseinandersetzungen und an allen Entwicklungen innerhalb der EU gleichberechtigt beteiligen. Bisher hatte man das Gefühl, man hat so eine Art Spezialkennzeichen, so eine Art quasi Malus, mit dem man herumgelaufen ist, weil man eben Programmland war, und das ist jetzt vorbei.
Programmland heißt, man war Bestandteil des Rettungsprogramms.
Richtig, und musste, wie man das in Deutschland immer so schön formuliert hat, immer Hausaufgaben machen. Und Sie wissen alle, dass sagen, das etwas ist, was wir aus der Schule kennen. Lehrerinnen und Lehrer geben Hausaufgaben, Schülerinnen und Schüler müssen sie erledigen. Und so fühlte man sich in Griechenland in der Zeit, als man eben innerhalb dieses Rettungsprogramms war.
Wie steht es jetzt um das Verhältnis zur EU? Griechenland wurde mit immensen Summen unterstützt, ja, aber es gab eben auch diese Troika im Land, IWF, EZB, EU-Kommission, später war es dann eine Quadriga, und das war die Kontrollinstanz für Mittelverwendung und Umsetzung von Reformen. Das wurde aber, ich weiß nicht, ob der Begriff übertrieben ist, aber es wurde ja fast wahrgenommen als Besatzungsmacht. War das so?
Der Begriff der Besatzungsmacht ist sicherlich zu viel. Und das zeigt sich auch daran, dass selbst in den schwierigsten Zeiten der Krise in Griechenland keine Partei an massiver Zustimmung gewonnen hat, die mit einem klar antieuropäischen Kurs aufgetreten ist. Wir hatten keine rechtsextremen Parteien, die über 20% gekommen sind, wie wir das in vielen anderen europäischen Ländern gehabt haben. Und das hängt mit einem vielleicht schizophrenen Verhältnis der Griechen und Griechen zu Europa zusammen. Europa ist immer eine Art Sehnsuchtsort gewesen und ist es auch immer noch in Griechenland. Es ist, sagen, der Ausweis dafür, dass man zum entwickelten Teil der Welt gehört. Im Griechischen unterscheiden wir immer noch zwischen Europa und dem eigenen Land. Das ist sozusagen sprachlich unterschieden. Wir fahren nach Europa. Und das deutet so ein Stück weit auf dieses Sehnsuchtsartige hin, was sich mit der EU auch verbindet und mit der Mitgliedschaft in der EU. Und deswegen hat man auch diese sehr, sehr harten Vorlagen und Einschränkungen überhaupt ertragen, die von Seiten der EU und der anderen Kreditgeber kamen. Und das macht, glaube ich, auch deutlich, warum das immer sozusagen so ein zwiespältiges Verhältnis war und warum auch jetzt der Zustand, dass man wieder ein normales Land der EU ist, etwas ist, was man anstreben wollte. Deswegen eben auch keine antieuropäischen Parteien.
Der Gedanke, den es ja zwischenzeitlich durchaus mal als Planskizze gab, dass die Griechen besser dran wären ohne Europa, das ist eine Debatte, die mehr von außen geführt wurde. Sie sagen, das ist in Griechenland nie mehrheitsfähig gewesen?
Nein, es war nicht mehrheitsfähig. Das war etwas, was vor allem Wolfgang Schäuble im Bundesfinanzministerium mit einigen Kolleginnen und Kollegen vermutlich diskutiert hatte. Wir hatten ja auch mit Yannis Varoufakis jemanden, der zumindest in diese Richtung schon mal Fühler ausgestreckt hatte 2015. Und er ist damals von der eigenen Partei aus der Regierung geworfen worden. Eine Partei, die mit einem Gegenprogramm zu diesen Einschränkungen zu der Troika angetreten war und dann trotzdem im Juli 2015 das unterschrieben hatte, weil man sich klar darüber war, dass ein Austritt aus der EU, der sogenannte Grexit, den griechischen Menschen nicht vermittelbar gewesen wäre.
Interessant auch, Yannis Varoufakis, der ja hierzulande als griechischer Finanzminister ja so wie so ein Rockstar wahrgenommen wurde, also im Habitus, in der Art aufzutreten, der spielt jetzt im Land keine Rolle mehr, oder?
Er versucht weiterhin eine Rolle zu spielen. Er ist ja auch mit einer eigenen Partei, Mera 25, angetreten. Ist kläglich an der 3%-Hürde gescheitert. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er in seiner Funktion als Finanzminister überhaupt nicht derart erfolgreich reüssiert hat, wie er das getan hat als Wissenschaftler und als jemand, der sich auf der öffentlichen Bühne präsentieren kann. Er ist natürlich auch die Person, die damit verbunden wird, dass im Juni 2015 die Banken schließen mussten. Und ich glaube, dass seine politische Zukunft dadurch in Griechenland sehr eingeschränkt ist.
Nochmal ein Blick zurück auf das sehr spezielle Verhältnis, das es damals zu den Deutschen gab. Speziell die Beziehung zur damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Finanzminister Wolfgang Schäuble, der, ja, ich denke, wohl auch zur Beruhigung der Kritiker in Deutschland den harten Sparkommissar gab, aber hinter den Kulissen wohl konzilianter war, als es den Anschein hatte. Aber die Deutschen trotzdem als Spardrangsalierer, ergänzt noch um die historischen Lasten, die Deutsche gegenüber den Griechen tragen. Wie steht es jetzt damit? Ist das besser geworden? Ist das überwunden, wie wohl auch die Krise überwunden ist?
Aus meiner Sicht sind diese Traumata nicht überwunden. Sie sind im Moment verdeckt, ähnlich wie die Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg auch lange Jahre verdeckt waren, aber in der Krise eben wieder neu aktiviert wurden. Und Ähnliches kann auch wieder passieren, sobald zwischen Deutschland und Griechenland erneut eine politische Auseinandersetzung, über welches Thema auch immer, innerhalb der Europäischen Union auftaucht. Auch die Krise ist ja, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, noch nicht wirklich überwunden für viele Menschen, sondern etwas, was noch tief sitzt als eine einschneidende Erfahrung in ihre Perspektiven, in ihre Lebensperspektiven. Und deswegen etwas ist, was in Griechenland sicherlich über die kommenden Jahre immer auch die politische Agenda mit beeinflussen kann.
Wenn wir auf die Krisenfolgen, die Sie angesprochen haben, noch einmal gucken. Die Griechen verloren von 2010 an, so wird grob beziffert, rund 25% ihres Einkommens. Es kam zu enormen sozialen Härten bei Rentnerinnen und Rentnern. Es gab enorme Einschränkungen im Gesundheitswesen, in der gesundheitlichen Versorgung. Sind das Einschnitte, die weiterhin wirken?
Absolut. Das ist auch sichtbar. Es ist sichtbar im griechischen Alltag. Und ich glaube, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass diese Härten Teile der Gesellschaft, insbesondere die weniger Begüterten, stärker getroffen haben und dass sie junge Menschen stärker getroffen haben. Wir haben einen großen Teil der Generation, die jetzt zwischen 20 und 35 ist, auch durch Abwanderung verloren. Sprich, hier hat ein Brain Drain stattgefunden und das wird die griechische Wirtschaft über Jahre hinaus prägen.
Wenn wir jetzt lesen, dass das frühere Krisenland wieder gut dasteht, es gibt angeblich eine Start-up-Szene, die Verschuldung sinkt, der Tourismus boomt. Ist das alles so oder ist da auch ein Stück schöner Schein dabei?
Nein, so. Und gerade in Athen sehen wir, dass hier Startups sich entwickelt haben in ganz unterschiedlichen Bereichen, gerade in der digitalen Industrie. Microsoft hat jetzt erst eine Investitionsentscheidung von 1 Milliarde verkündet. Das heißt, hier passiert was. Hier entstehen neue Jobs, hier entstehen neue Perspektiven. Aber nichtsdestotrotz ist es schwierig, zum einen die Menschen dafür zu finden, weil viele ins Ausland abgewandert sind. Die Löhne sind auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, das es schwierig macht, eine Familie zu gründen. Und die Einschnitte, die Sie angesprochen haben im sozialen Bereich, insbesondere in der Gesundheitsversorgung, das sind eben Dinge, die bislang noch nicht aufgeholt wurden und vermutlich auch nicht so schnell aufgeholt werden können.
Wir haben gerade darüber gesprochen, die Stichwahl in der Türkei. Welchen Ausgang haben sich die Griechen gewünscht? Mit welcher Person an der Spitze der Türkei können die Griechen besser leben?
Ich glaube, da herrscht relativ großer Pragmatismus in Griechenland. Man hat schon mit ganz unterschiedlichen türkischen Führungen leben müssen. Es gab sicherlich die Hoffnung, dass Erdogan endlich abgewählt wird, weil er sich als besonders erratisch erwiesen hat und eben durch seine Drohung gegenüber Griechenland immer auch wieder sagen die Spannung zwischen den beiden Ländern angeheizt hat. Aber ich glaube, man ist auch in der Lage, selbst mit einem weiterregierenden Erdogan klarzukommen, weil man eben auch hofft, dass nach den türkischen Wahlen hier dieses nach außen gerichtete Aufplustern und nationale Stimmung anheizen vielleicht abnehmen wird.
Christos Katsioulis war das, Politikwissenschaftler mit Stationen in Brüssel und in Athen für die Friedrich-Ebert-Stiftung.